Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Teilen heißt nicht abgeben, sondern vermehren, würde ich das nennen.
Es geht nicht immer alles, aber es geht so viel mehr, als wir denken. Und New Work, fine, aber Nähe zu den Leuten und erkennen, was die brauchen, das ist der Schlüssel und keine Buzzwords ansonsten.
Und wenn ich dann über Transformation spreche, dann sage ich, Transformation erfordert immer einen Systemwechsel, einen Paradigmenwechsel. Das ist nicht mehr die bestehende Korrektur, Optimierung von dem System, sondern das System muss neu und anders werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die Bausteine des Wandels? Für dieses Gespräch habe ich die AutorInnen Astrid Schulte und Reza Razavi eingeladen. Zu den Personen. Astrid Schulte ist Vorstandsvorsitzende der Berenson AG in Hamburg. Sie steht für die nachhaltige Transformation von Unternehmen, für die Digitalisierung von Geschäftsmodellen und für einen werteorientierten Führungsstil. Reza Razavi ist Transformationsberater und teilt seine Expertise, die er in der Praxis unter anderem bei BMW sammelte. Heute als Berater mit Unternehmen unterschiedlichster Branchen im Umgang mit der Transformation. 2022 erschienen ist sein Buch Die Magie der Transformation. Heute möchte ich mit den beiden über ihr frisch publiziertes Buch Bausteine des Wandels, erschienen im Campus Verlag, sprechen. Gelungene Transformation ist mehr als bloße Optimierung. Transformation stößt tiefgreifende Veränderungen, schafft neue Spielregeln und etabliert Rahmenbedingungen, die langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und die Lebensfähigkeit sicherstellen. Dass Transformationsprozesse notwendig sind und Wettbewerbsvorteile schaffen, haben viele Unternehmen begriffen. Wie sie wirksam und praktisch umgesetzt werden, stellt UnternehmerInnen und Führungskräfte jedoch vor einige Herausforderungen. Bausteine des Wandels bietet eine praxisnahe Roadmap, um essentielle Elemente von Transformationen anzustoßen, die zum eigenen Unternehmen passen, sowie 5 Praxismodule, um den Wandlungsprozess Schritt für Schritt umzusetzen. Ergänzt wird das Handbuch mit Erfolgsberichten und Beispielen der Autorinnen. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Astrid und lieber Reza.
Danke dir, Danny, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo, Danny. Wir freuen uns riesig.
Ja, ihr beiden, seid ihr so lieb. Ich habe nur eine kurze Vorstellung gemacht, aber stellt ihr euch mit eigenen Worten noch einmal vor und sagt uns, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Also, ich bin 58 Jahre, bin Mutter von 3 wunderbaren Töchtern und wie ich geworden bin, wie ich jetzt bin, vielleicht sage ich, wie ich jetzt bin. Ich bin total gerne Unternehmerin. Ich leite ein Familienunternehmen, die Berenson AG. Liebe die Höhen und Tiefen dieses Unternehmerlebens und gehe da komplett drin auf. Das war ich aber auch nicht immer. Ich habe auch eine klassische Corporate-Karriere gemacht, die ich auch so ein bisschen aus meiner Sozialisierung rausgemacht habe, denke ich. Also ich bin auf dem Land groß geworden, wollte da auch irgendwann echt weg. So schön, wie es war, aber ich wollte die große, weite Welt sehen und Business war da irgendwie das Vehikel. Und dann habe ich erst bei Jakob Schüssischer gearbeitet, bei Richemont, bei Roland Berger, bei Payback. Also habe so die klassische Corporate-Karriere gemacht, bis ich dann irgendwann mit Bellybutton mich selbstständig gemacht habe mit meinen Partnerinnen. Und seitdem bin ich Unternehmerin, also über 20 Jahre. Und das bin ich mit ganzem Herzen.
Mhm, Dankeschön. Reza.
Ja, mein Name ist Reza Razavi und ich fange mal erstmal so an, dass ich sage, meine große Leidenschaft sind die Themen Evolution, Weiterentwicklung, Change und Transformation. Und ich frage mich immer wieder, woher diese Leidenschaft kommt. Nicht nur, weil das dann meine ganzen beruflichen Leben, ich was damit zu tun hatte, sondern weil meine ganze Leben eine Reise der Veränderung und wirklich Transformation war. Also ich habe Krieg erlebt, Revolution erlebt, ich habe die Migration erlebt, ich war Unternehmer, dann war ich Arbeitnehmer, ich war in der Schweiz, ich habe in vielen verschiedenen Städten gelebt und letztendlich im großen Konzern in in ein mittelständiges Unternehmen. Und nach wie vor bin ich erstaunt über diese Leidenschaft, woher das kommt. Und ich schätze, es ist ein Henne-Ei-Problem. Also entweder, weil ich dann beruflich und privat sehr viel zu tun hatte, oder der liebe Gott hat bei der Konfiguration von Resa gesagt, naja gut, er kriegt die Schuhgröße 42,5, er kriegt ziemlich schnell weiße Haare, aber er kriegt auch noch Leidenschaft zum Thema Transformation und Change. Bei der Konfiguration von Astrid hatte Gott wirklich gute Laune, weil Astrid hat alles von Gott bekommen.
Das ist wirklich süß.
Das ist vielleicht auch spannend, wie seid denn ihr beide zueinander gekommen und damit auch zu dem Buch?
Ich glaube, diese Story muss ich unbedingt erzählen, weil es ist auch ein schönes Beispiel. Ich war per Zufall, das war, glaube ich, in Offenbach bei Co-Petri-Veranstaltung, am zweiten Tag ein bisschen orientierungslos. Und dann habe ich geschaut, wo könnte ich dann reingehen. Dann war ich wirklich per Zufall dort in einem Raum, wo Astrid beginnen wollte, vorzutragen. Und dann saß ich dann mitten im Raum und war nach dem Vortrag so beeindruckt von dieser Präsentation, dass ich gesagt habe, ich muss sie noch extra loben. Dann bin ich aufgestanden, als sie fertig war, und habe dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Frage stellen. Denn sie hatte 5 Punkte erwähnt, was wesentlich ist, um in einem Unternehmen die Transformation erfolgreich durchzuführen. Und ich habe zu ihr gesagt, dass sie den 6. Punkt vergessen hat zu erwähnen. Und ich wollte ihr unbedingt sagen, was dieser 6. Punkt ist. Nicht, weil ich besserwisserig bin, weil es sie ehrt, dass sie nichts gesagt hat und dass sie selbst 6. Punkt ist. Ohne wirklichen Geschäftsführer, eine Führungsperson, der als Vorbild dient, der das Ganze wirklich will, könnte eine Transformation nicht gelingen. Und so sind wir zusammengekommen, weil wir nach dem Gespräch auch noch mal kurz miteinander, nach der Präsentation haben wir dann kurz miteinander gesprochen und dann ging es praktisch mit Telefonate, E-Mails und jetzt telefonieren wir fast jeden Tag miteinander.
Das stimmt. Was so irre war, weil ich das erste Mal auf so einer großen Bühne war. Also ich spreche zwar wahnsinnig gerne, aber ich habe ja gar nicht so viel Zeit dafür. Und ich war auch irre nervös, daran erinnere ich mich, und habe über die Transformation gesprochen von Berenson vor allem. Und habe dann Resa getroffen und da war ich natürlich irgendwie, also eher unsicher vorher und nachher sicher und dachte, ey, das gibt einen Grund, warum ich das jetzt heute gemacht habe. Na, und seitdem sind wir nahe und arbeiten zusammen an diesem Buch oder haben gemeinsam gearbeitet und haben das im Übrigen auch so gemacht. Wir haben da nicht gesagt, so wer muss wie viele Stunden jetzt daran arbeiten und wer zahlt hier welche Rechnung. Wir haben gesagt, ja, das machen wir schon irgendwie. Wer Zeit hat, wer kann, wir haben gar keinen Vertrag oder so gemacht. Wir haben einfach gemacht und das, glaube ich, eint uns auch, dass wir genauso arbeiten wollen mit Handshake, mit irgendwie Bonus füreinander, mit Vertrauen, mit Intuition, aber nicht jetzt von vornherein irgendwie mit starren Regeln, die dann gleich irgendwie Stress bringen, wenn dann mal einer sagt, nee, jetzt habe ich aber mein To-Do nicht erreicht oder so. Also das war sehr Free-Flow. Anders wäre es für mich auch nicht gegangen, weil ich ja, wie gesagt, auch für so ein Buch gar nicht so viel Zeit habe. Das haben wir dann Weihnachten und dann Wochenenden gemacht. Also ich glaube, das ist auch die Basis unserer Zusammenarbeit, dass es sehr vertrauensvoll ist.
Ich würde gern auf den Begriff Transformation, ich überlege immer, schreibe ich das bei mir auf LinkedIn drauf und dann denke ich, ach nee, das ist so inflationär benutzt, dieser Begriff. Alle machen Transformationen und ich weiß gar nicht, was ist überhaupt Transformation? Was ist eine echte Transformation? Was würdet ihr sagen, was versteht ihr unter Transformation?
Ja, ich habe das Buch Die Magie der Transformation auch deswegen geschrieben, weil ich dann im Konzern, als ich dann gearbeitet habe, festgestellt habe, dass wir irgendwann, das war auch ungefähr vor 12 Jahren, als dieser extreme Angriff von Silicon Valley kam, dass die auch noch Autos bauen wollen, dass wir seitdem begonnen haben, alles, was mit Veränderung und Entwicklung zu tun hatte, Transformation zu nennen. Und eigentlich wussten wir nicht, was der Unterschied wäre. Und das war für mich entscheidend, weil nicht jedes System muss transformiert werden, um sich weiterzuentwickeln. Und es hilft aber auch nicht, wenn wir die bestehenden Systeme nur noch optimieren und mehr vom Gleichen machen, weil es wirkt auch manchmal nicht. Deswegen ist für mich diesen Unterschied zwischen Change und Transformation schon entscheidend, weil man mit anderen Logiken, mit anderen Methoden, Verfahren an diesem Thema ran muss. Und wenn ich denn über Transformation spreche und versuche, Transformation zu definieren, dann nehme ich am besten den Begriff Paradigmenwechsel. Und den Begriff Paradigma wurde dann von Thomas Samuel Kuhn, das war ein Wissenschaftshistoriker, geprägt. Und er beschrieb diesen Paradigmen als eine Sammlung von Überzeugungen, Annahmen und Denkweisen, die maßgeblich die Wahrnehmung und Realität prägen, so dass wir sagen, so funktioniert das System. Also ein Paradigma ist so wie ein Denkrahmen oder eine Linse, so wie wir die Welt sehen, so wie wir ein System sehen und sagen, so funktioniert ein System. Und das ist die Logik, nach der diesem System arbeitet. Und wenn ich dann über Transformation spreche, dann sage ich, Transformation erfordert immer einen Systemwechsel, einen Paradigmenwechsel. Das ist nicht mehr die bestehende Korrektur, Optimierung von einem System, sondern das System muss neu und anders werden. Und das ist deswegen auch entscheidend zu beachten, weil man mit dem gleichen Logiken und Verfahren es nicht mehr schafft. Dann muss man rausspringen aus System, das System neu sehen. Und die Kunst der Transformation ist, dieses Paradigmen, diesen Denkrahmen zu verändern, ja, dass man die Dinge mit einem anderen Augen sieht, ja, die alten Überzeugungen loslässt und Platz schafft für neue Sichtweisen, neue Logiken und Verfahren.
Also ein tiefgründiger Wandel und nicht nur ein kurzfristiger Wandel. Und wichtig ist, glaube ich, auch, ich mag das Wort Transformation eigentlich auch gar nicht so gern, weil das so den Eindruck gibt, man macht das mal und dann ist fertig. Aber die Wahrheit ist ja, dass wir immer auch uns transformieren müssen. Wir müssen halt ein System schaffen, was eine Agilität hat, in dem die Menschen sich auch gewissermaßen frei bewegen, sodass, wenn sich irgendwas verändert in der Umwelt, in den Rahmenbedingungen, was ja im Moment andauernd passiert, dass ein Unternehmen tatsächlich auch direkt darauf reagieren kann, ohne dann irgendwie an die Grenzen der Systeme zu kommen. Und Transformation ist halt nicht einmal, sondern das ist eher der Status in einem Unternehmen, in der Lage zu sein, sich regelmäßig zu verändern.
Ich habe als Teamcoach, ich bin quasi immer so ein bisschen auch der Begleiter in solchen Prozessen oder merke die Auswirkungen. Das heißt, ich habe nächste Woche zum Beispiel einen HR-Workshop mit einer großen HR-Abteilung und da merke ich immer die Energie. Das heißt, die Energie in solchen Transformationsprozessen sich auflädt und die sich auch immer entladen darf. Und was ich sehr schön finde, ihr beginnt euer Buch gleich mit einem Kapitel, das heißt Ehrlichkeit. Und das finde ich ein sehr großes und wichtiges Wort und ihr geht auch sehr differenziert dran. Denn ich finde, da liegen Risiken, Gefahren und Chancen, Herausforderungen ganz, ganz viel. Und da würde mich quasi interessieren, welche Rolle spielt Ehrlichkeit in Transformation und wie erlebt ihr den Umgang damit in Transformationsprozessen? Auch gerne, Astrid, du aus der praktischen Erfahrung.
Ja, Ehrlichkeit ist ein echt unterschätzter Wert bei Transformation. Also ich glaube, dass wir erstmal alle Beteiligten müssen ehrlich zu uns selbst sein. Also will man jetzt wirklich eine Transformation haben und ist man auch bereit, selber auch sich zu transformieren? Ne? Also ich glaube, dass überhaupt keine Transformation stattfinden kann, wenn nicht die einzelnen Menschen sich auch dabei transformieren. Und ich glaube, das wird häufig negiert. Dann wird gesagt, so, jetzt müssen wir hier alles ändern. Aber man selber ist noch genau gleich. Und das funktioniert in der Regel nicht. Und also die Ehrlichkeit für jeden auch. Was will ich eigentlich? Es hilft zu wissen, was will ich eigentlich erreichen durch die Transformation? Welche Rolle werde ich spielen? Welche Rolle möchte ich spielen? Was sind meine Stärken? Habe ich vielleicht Möglichkeit, auch nochmal mich zu verändern in der Organisation und wirklich auch auf jeder Ebene. Also das ist ganz elementar, denn wenn wir selber nicht wissen, was wir uns wünschen, wie sollen wir es denn dann anderen sagen und wie sollen wir es dann erst bekommen? Das funktioniert ja nicht. Denn dieser zweite Aspekt, nicht nur ehrlich zu sein zu uns selbst, sondern auch zu anderen ehrlich zu sein, sich verletzbar zu machen, auch zu sagen, weiß ich jetzt auch nicht, ne, auch als CEO, aber wir müssen das jetzt mal ausprobieren, Fehler einzugestehen. Wir haben das probiert, das hat leider nicht geklappt. Und ich meine, das sehe ich auch bei unserer Transformation bei Berenson. Ey, es klappen viele Sachen auch nicht. Und es geht ja gar nicht anders. Transformation heißt ja auch, wir wissen alle nicht irgendwie, wie dieser Weg ganz genau ist und welchen Preis wir zahlen müssen in jeder Hinsicht. Ne? Und ich glaube, da in diesem Prozess ehrlich zu sein, auch zu anderen sich zu zeigen, und das genau bringt die Nähe und das Vertrauen, die es auch braucht. Ne? Denn wenn Menschen sich nicht nah sind, sondern nur irgendwie sich gegenseitig was vormachen, dann sind sie nicht nah und dann kommt man auch nicht in die Bewegung, weil Menschen, glaube ich, sich auch nur dann bewegen, wenn sie sich nah fühlen und wenn sie sich in einem Boot fühlen. Und das funktioniert nur mit Ehrlichkeit und mit einer ehrlichen Kommunikation natürlich, wo man steht, was gut läuft, was nicht gut läuft und nicht irgendwie fake, weil fake in der Transformation und Lügen oder falsche Aussagen, die sind einfach in der Transformation besonders gefährlich.
Ja, und ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich habe ja vorhin schon erzählt über den sechsten Punkt, dass Astrid selbst als CEO diesen Transformation wollte. Und das ist unheimlich entscheidend, weil ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass gewisse Bereichsleiter oder Hauptabteilungsleiter eigentlich eine Anweisung bekommen haben von den Chefs und selber dahinter nicht standen. Und dann macht das Ganze schwierig. Und deswegen braucht man eine Ehrlichkeit in dem Sinne, dass man es wirklich, wirklich auch als Führungskraft selber will und überzeugt ist, dass das System sich weiterentwickeln muss, damit dieses System langfristig zukunftsfähig und lebensfähig ist. Und ich habe eine fantastische, ich glaube, das war in so einem Zeitschrift-Interview gelesen von dem Chef von Club of the Rome oder Chefin von der Club of the Rome. Und sie hat auf die Frage geantwortet, warum dann so schwer ist, Systeme zu transformieren. Dann hat sie gesagt, weil die Verantwortlichen und die Entscheidungsträger genau an dem System selbst arbeiten müssen, was sie belohnt und bis jetzt so stark und Macht gegeben hat. Das heißt, man muss ehrlich sein und sagen, dieses System, der mich belohnt hat, wird langfristig vielleicht Probleme bekommen. Und auch wenn ich die sofortige Wirkung und Ergebnis nicht sehe, weil ich vielleicht in 4 Jahren weg bin oder in 3 Jahren weg bin, nehme ich die Verantwortung und bin ehrlich und will an diesem System arbeiten. Das heißt, sich über das System nicht stellen, sondern das große und ganze Denken darauf achten und sagen, dafür bin ich verantwortlich als Führungskraft, unabhängig von meinen eigenen Interessen. Und da braucht man auch eine gewisse Ehrlichkeit.
Ich finde das einen spannenden Punkt. Ich bewege mich ja ganz viel in diesem mittleren Managementbereich, bei Bereichsleitern etc. Und ich nehme da gerne ein Beispiel, und jetzt kann ich Astrid jetzt ein paar Sachen zuschieben, weil sie jetzt repräsentativ für Vorstände steht. So, und das war so ein Lego-Workshop, und da haben wir so ein bisschen gebaut, wie sind die einzelnen Bereiche, wie sind die Silos, wie sind die Connections, wie sind die Verbindungen. Und das wird sehr schnell sehr plastisch. Und dann haben die auch den Vorstand gebaut, und das war so ein Schlauchboot, ganz, ganz weit weg von diesen ganzen Inseln der Bereiche. Das heißt, die Bereiche waren schön vernetzt miteinander, aber der Vorstand war nur so einen ganz dünnen Strang und ganz weit weg in der Zukunft. Und das ist genau dieses Bild, was ihr gerade gesagt habt, diese 4 Jahre. Und was halt den Inseln, den Geschäftsbereichsleitern halt schwerfällt, ist, dass die an das Operative so eng verknüpft sind. Und wenn man sagt, ihr müsst es übernehmen, gibt es halt oft eine Nicht-Kongruenz zwischen den ambitionierten Transformationszielen und dem operativen Geschäft. Und das ist so meine Erfahrung, die ich habe, dass es Visionen gibt, die sehr weit voraus sind, die vielleicht idealistisch sind, aber mit dem operativen Geschäft so wenig zu tun haben, dass es halt schwierig ist. Und genau da ist mein Punkt, wo ich sage, wie ehrlich darf man sein? Und ich mache es jetzt ganz plastisch, wenn ich weiß, wir nehmen jetzt mal ein anderes Unternehmen, wir nehmen mal die Chemie oder die Autoindustrie, wenn ich weiß, ich muss in einem halben Jahr 6.000 Leute entlassen. Wann ist der Punkt, dass ich ehrlich kommuniziere? Weil, sind wir ehrlich, wenn ich weiß, ich bin im halben Jahr gefeuert, dann ist meine geistige Produktivität, die geht stark runter. Das heißt, zum Nachteil des Unternehmens. Ich bin ein bisschen gemein, aber ich lege den Finger mal in die Wunde.
Das ist eine harte Frage.
Ich weiß, also ich bin gemein.
Das ist eine harte Frage, die, weißt du, es ist ja auch so, dass wenn du gerade über große Aktiengesellschaften oder so redest, also die 6.000 Leute entlassen sind, in der Regel dann Aktiengesellschaften oder große Unternehmen, ne? Und da kannst du natürlich schon aus rechtlichen Gründen gar nicht irgendwie die Kommunikation aus dem Ufer laufen lassen. Aber wenn ich das mal so auf unser Familienunternehmen, wir sind ja lange nicht so groß, übertrage, dann glaube ich, ist es natürlich fair, die Führungsmannschaft in die eigenen Gedanken und in die eigenen Strukturen immer einzubeziehen, weil sonst wäre ich ja komplett abgekoppelt irgendwie. Und ich möchte ja auch nicht meine Führenden immer quasi abkoppeln von mir und irgendwann komme ich raus damit, so jetzt müssen wir irgendwie x Leuten kündigen. Also wir haben auch 2020 so eine kleine Restrukturierung gemacht, während der Corona-Krise, weil wir, du kannst dir ja vorstellen, wir haben einen Direktvertrieb, ne? Also da war plötzlich irgendwie 90% des Umsatzes weg, von einem Tag auf den anderen in allen Ländern. Und da haben wir schon auch ehrlich Szenarien ausgemalt. Wir haben gesagt, so, wir müssen jetzt uns, keine Ahnung, für ein KfW-Darlehen bewerben, weil wir nicht genau wissen, ob wir es sonst hinkriegen. Es ist jetzt eine große Unsicherheit da. Und ich war schon führend da, aber ich wurde auch massiv unterstützt von den Leuten, mit denen ich das so geteilt habe. Weil dann sitzt man auch in einem Boot. Ne? Dann sitzt man in einem Boot und sagt, okay, also wenn das jetzt passiert, müssen wir das machen. Und da hat auch sich eine Dynamik entwickelt, die unglaublich gut war bei uns. Ne? Also es haben sich plötzlich auch so Leute hervorgetan, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hatte. Die haben einfach geschrieben, also ich wollte nur sagen, ich weiß, ihr habt da in Hamburg gerade, müsst ihr Panik haben, ich bin da. Und mit diesen Leuten sind wir dann auch aus dieser Krise schnell wieder rausgekommen und mussten trotzdem einige Leute entlassen, um einfach den Kostenapparat bei völlig eingebrochenem Umsatz irgendwie runterzukriegen. Also ich glaube, an den Gedanken teilhaben, an den Ideen teilhaben, sodass jeder versteht, wo steht eigentlich das Unternehmen. Und das ist eigentlich die Botschaft. Und ich habe auch mal jetzt, ich meine, wir gehen auch nicht so komplett durch diese Krise, ohne dass wir es merken. Wir haben gute Monate. Und dann sage ich, hey, mache ich Videos an die ganze Mannschaft. Es war echt ein super Monat. Danke euch, großartig. Der September zum Beispiel war super. Der Oktober ist jetzt gerade schwieriger. Dann mache ich Videos und sage, also uns fehlt jetzt hier das und das. Also ihr müsst jetzt raus, weil ansonsten schaffen wir es nicht. Dann haben wir irgendwann ein Thema. Und das möchte ich gerne. Ich möchte euch alle davor beschützen. Und ich kommuniziere offen. Aber ich kommuniziere nicht immer jedes Detail, weil ich natürlich auch immer beachten muss, was macht das mit den Menschen. Und manchmal, wenn ich jetzt einmal auch ein Worst-Case-Szenario mir ausmale, was wäre denn wann, dann muss ich das ja nicht mit jedem teilen, weil ich natürlich auch die Aufgabe habe, Sicherheit zu geben. Ich bin da schon auch Captain auf diesem Schiff und die schauen auf mich. Und wenn ich mal sage, boah, mir geht heute auch mal richtig die Düse, dann kann ich jetzt hier nicht weinend im Flur stehen. Also ich weine auch nicht deshalb, aber das sollte ich auch nicht tun. Also da muss ich mich auch zurücknehmen, um einfach auch die Stabilität im Unternehmen zu wahren.
Fand ich eine sehr ehrliche und glaubwürdige, kongruente Antwort, weil ich glaube, genau da liegt die Balance und die Herausforderung zwischen Rolle, Authentizität, Integrität, Rollenbewusstsein. Genau. Also danke dafür. Aber ich muss dieses Thema Ehrlichkeit so triggern, weil wenn es so wie so eine Monstranz vor sich hergetragen wird und dann nicht ehrlich besprochen wird, habe ich ein Störgefühl. Reza, gerne du. Entschuldige.
Ja, also sowohl Astrid als auch ich, für uns, das haben wir auch im Buch geschrieben, ist das Prinzip der Polarität unheimlich wichtig. Und Prinzip der Polarität bedeutet, dass man sich immer zwischen den beiden Polen bewegen muss. Also wenn du diese eine Pol der Ehrlichkeit nimmst und sagst, nur wir bewegen uns auf der Ebene, ohne ab und zu auch sich zurückzunehmen und nicht alles zu erzählen, würde es nicht funktionieren. Also wir trennen nicht in dem Sinne, dass wir sagen, nur das eine Pol ist richtig und absolut entscheidend. Aber in Zeiten der Transformation finden wir schon wichtig, dass diese Pendel sich viel mehr in Richtung Ehrlichkeit bewegt als auf der anderen Seite, weil wir überzeugt sind, dass die Mitarbeiter auch, nicht doof sind und vieles schon mitbekommen, ein Gefühl fürs Unternehmen haben. Und mein Eindruck war, dass die Kollegen und die meisten Mitarbeiter viel besser mit Wahrheit und Lüge umgehen als mit Halbwahrheiten. Und das, was wir meiden wollen, sind sogenannten Halbwahrheiten, irgendwelchen Luftblasen, was am Ende gar keine Information hergibt. Und deswegen sind wir eher für die Ehrlichkeit, dass die Leute auch schon wissen, wo man steht, dass man es auch manchmal weiß, dass sie selbst nicht so ganz genau wissen, wohin die Reise geht. Aber wenigstens kriegen sie das die Mitarbeiter mit und müssen nicht die ganze Zeit ja raten und schätzen.
Mhm. Dankeschön. Im nächsten Kapitel geht ja auch um diese Werte-Diskussion ein. Ihr sagt auch, es muss ein Targeting oder Target Operating Modell erstellt werden und entwickelt werden. Und es geht darum, auch um die Kommunikation von dem Zweck vom Unternehmen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, wie wertvoll das ist und inwiefern das hilfreich ist?
Also es geht in diesem Kapitel Werte schaffen. Und da geht es auf der einen Seite um eine Sachlogik und auf der anderen Seite auch um das kulturelle Thema. Und also ich habe die Erfahrung gemacht in allen Unternehmen, in denen ich war, dass wenn wir auch Ergebnisse rausbekommen wollen, brauchen wir eine klare Vision. Es geht gar nicht anders. Es liegt hier, ich glaube, jedes Unternehmen hat das mittlerweile. Es liegt oft in den Schubladen, weil dann, was du eben gesagt hast, hat das, was im Unternehmen passiert, überhaupt nichts damit zu tun. Also Vision und Mission ist elementar. Und dann, das haben wir auch beschrieben in dem Buch, braucht es natürlich eine sachlogische Ebene und auch eine kulturelle Ebene. Die sachlogische Ebene haben wir beschrieben mit diesem Target Operating Model. Denn wenn du sagst, du hast eine Vision und du hast eine Strategie, wie du genau diese Vision erreichst, dann brauchst du auch eine Umsetzung dessen. Und das muss dann greifbar werden, weil sonst hat das mit Doing nichts zu tun mit der Strategie. Und vor allen Dingen werden viele Sachen gemacht, die gar nicht in Vision und Strategie einzahlen. Und das dazu gehört in diesem Target Operating Model, heißt es, welche Prozesse werden wir im Zielbild haben? Welche Mitarbeiter brauchen wir? Wo sollen die eingesetzt werden? Welche Infrastruktur brauchen wir und so weiter? Sodass jeder spüren kann, also wir wollen die Vision erreichen mit der Strategie und das sind die operativen Umsetzungselemente, sodass wir es auch hinkriegen mit Timing, mit Meilensteinen und so weiter. Weil dann machst du nur das, was auch in Vision einzahlt und das die Strategie erfüllt. Und du übst dich auch darin, einfach wegzulassen. Das ist im Übrigen in so einer Transformation das Schwierigste. In die Falle laufen wir auch immer wieder, dass wir sagen, oh, das wäre jetzt auch noch schön. Und ach komm, jetzt haben wir, lass uns auch noch das Modell machen und das Produkt machen. Also wir haben ja Digitalprodukte, jetzt haben wir einen Chatbot gemacht. Und dann denkt man, ah, ist es jetzt vielleicht genau das zu viel? Oder ist es genau richtig? Weil wir haben ein mega komplexes Geschäftsmodell und das haben ja die meisten. Ne, durch unterschiedliche Produkte, Zielgruppen, Kundenverkaufskanäle und so weiter. Und alles wird ja von außen gerade auch schön irgendwie befeuert. Ne? Also wir merken natürlich hohe Logistikkosten, wir merken das Arbeitsmarktthema, wir merken Frust in der Gesellschaft, der sich natürlich auch in so einer Vertriebsmannschaft zeigt. Also wir merken das alles und genau auch in diesen Zeiten, die eher hart sind, würde ich sagen, sind wir dann gut, wenn wir sehr, sehr fokussiert arbeiten. Und das kriegen wir hin durch so ein Target Operating Model.
Inwiefern merkt ihr, also ich glaube, Unternehmen sind ja von zwei Seiten unter Druck. Einmal haben wir die externen Faktoren im Sinne von der VUCA-Welt, der Barney-Welt, wie auch immer man die bezeichnen möchte. Das heißt, viele Polykrisen, die Polykrise, die uns begegnet. Und gleichzeitig haben wir eine sehr anspruchsvolle Arbeitnehmerschaft. Ich höre es jetzt von vielen HRern, die sagen, okay, also die kommen schon mit 2 Tagen Homeoffice-Anspruch oder mit Remote-Work. Und teilweise ist es auch so, dass der Markt es quasi hergibt, dass diese Forderungen quasi umsetzbar sind. Inwiefern ist es möglich, erfolgreich New-Work-Ansätze, ich nenne es mal bewusst positiv, New-Work-Ansätze zu kombinieren mit den globalen Wettbewerbsherausforderungen? Weil das ist ja so ein Transformationsthema, wo sich Unternehmen so ein bisschen anpassen müssen, dürfen, können.
Ja, das ist eine echte Herausforderung, ne? Und wir machen gute Erfahrungen mit Remote Work. Wir haben auch gar nicht so viel, wir haben es den Leuten freigestellt und haben gesagt, also das hat jetzt während der Corona-Zeit gut geklappt. Lass uns mal 2 Tage pro Woche definieren, wo alle da sind. Und ich würde mal sagen, im Durchschnitt sind die 3,5 bis 4 Tage da. Also das passt ganz gut. Und ich glaube, dass man einfach auch da immer sehr transparent sein muss. Es gibt natürlich jetzt diesen Block, wir wollen das und wir wollen das und anders geht's gar nicht mehr. Und dann lässt man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen verunsichern. Jetzt gehen alle ins Homeoffice und man denkt, oh Gott, bin ich vielleicht doch ein bisschen rückschrittlich. Und dann, jetzt siehst du ja, alle gehen wieder irgendwie raus. Die meisten Unternehmen holen die Leute zurück. Und ich glaube, man darf sich da auch nicht verrückt machen und immer nur auf die anderen schauen. Man muss auch bei diesen ganzen New Work ansetzen. Und New Work ist ja wirklich was Tolles. Das sagt ja auch genau das, was wir sagen, auch laut Fridtjof Bergmann, dass die Menschen genau das machen, was sie machen wollen und dadurch gestärkt werden durch Arbeit. Und das ist A, unabhängig davon, was jetzt alle anderen machen. Ich glaube, da darf man sich nicht verrückt machen. Und B, ist es sehr, sehr individuell. Also ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Leute sich wohlfühlen und erfolgreich arbeiten können. Und dazu gehört sicherlich auch, das finde ich immer, das war in meinem ersten Berufsleben und Konzern nicht so, das Leben, ob das jetzt eine Familie ist oder ob das ein Kind ist oder ob das eine Mutter ist, die gepflegt werden muss. Das Leben, und das ist ein echtes Haltungsthema, das Leben neben einem Job stattfinden können muss. Ich glaube, das ist die beste Methode, um Leute auch zu binden. Ne? Ich habe auch früher so in Beratungen, Strukturen gearbeitet. Das war nicht darauf angelegt, die Leute lange zu halten, weil wir 80 Stunden die Woche gearbeitet haben. Also es ging nicht um langfristiges Halten von Leuten. Es ging nicht um Erfüllung zu schaffen, sondern es ging wirklich ausschließlich nur um die Produktivität, einen gewissen Zeitraum so hoch wie irgendwie möglich zu halten. Kann man so machen, ist aber überhaupt nicht mein Bild, ist auch nicht mein Menschenbild, dass es so funktioniert. Und ich glaube, selber erkennen bei jedem Einzelnen, was braucht er für Rahmenbedingungen, wie können wir das Leben erleichtern, wie können wir öffnen, dass auch jeder sich selber entwickeln kann, ohne die ganze Zeit an, oh Gott, ich muss um 8 Uhr da sein, aber ich muss mein Kind auch noch in die Kita bringen. Oh nee, wenn ich um 3 Minuten nach 8 komme, dann kriege ich irgendwie einen Einlauf. Das kostet ja alles irre viel Energie. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Energie in die Arbeit geht und das Leben nebenbei stattfinden kann. Und wir haben mehrere Fälle, dass jemand sagt, jetzt möchte ich ein bisschen weniger arbeiten, weil ich zum Beispiel jetzt mich um meine kranke Mutter kümmere. Ich möchte jetzt wieder mehr arbeiten, weil ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil wir ein Haus gebaut haben. Es geht nicht immer alles, aber es geht so viel mehr, als wir denken. Und New Work, fine, aber Nähe zu den Leuten und erkennen, was die brauchen, das ist der Schlüssel und keine Buzzwords ansonsten.
Ich würde ein bisschen soziologisch an diesem Thema reingehen wollen, wenn du mir erlaubst.
Gerne.
Denn es ist ja so, dass die Spätmoderne oder die moderne Zeit eine gewisse Logik eingebaut hat. Das sagt ja Hartmut Rosa sehr schön, dass wir immer höher, schneller und weiter als Logik, also eine Steigerungslogik in diese Gesellschaft eingebaut haben, in der Spätmoderne, um alleine den Status quo aufzuerhalten und nicht um zwangsweise besser zu werden. Also wenn wir nicht ständig mehr Umsatz, mehr Steigerung haben, dann verlieren wir Jobs, dann verlieren wir gewisse Marktanteile. Deswegen ist so eine Art Logik da. Insgesamt hat die Moderne durch ein anderes Verständnis vor Zukunft und durch bestimmte Art, wie man den Menschen die Freiheit gegeben hat, insgesamt dafür gesorgt, dass es einen Veränderungsdruck seitdem stattfindet und die ist exponentiell. Das heißt, die Komplexität nimmt ständig zu, Dynamik nimmt ständig zu und gleichzeitig auch diese Krisen, die du genannt hast. Und ich finde, dass all das, was wir auch ein bisschen erleben, ist eine Gegenbewegung für diese Beschleunigungsfalle, für diese enorme Veränderungsdruck. Alleine wie wir Informationen und Daten in Computer reingebracht haben, ist ja auch deswegen entstanden, weil plötzlich zu viele Daten waren. Und New Work ist für mich auch eine Antwort, eine Gegenbewegung zu dieser extremen Dynamik und Beschleunigung, die entstanden ist. Und ich weiß noch, in den 90er Jahren, als ich gearbeitet habe und die Dinge immer schneller wurden, dann hieß es, du musst an deine persönliche Arbeitsmethodik arbeiten. Also ich war dafür zuständig, immer mehr in ein Hamsterrad zu rennen, damit das System funktioniert. Und jetzt kriegen wir immer mehr mit, dass nicht nur Menschen alleine in Hamsterrad sind, sondern Organisationen selbst. Und ich finde, New Work ist eine Gegenbewegung und ein bisschen die Menschen oder beziehungsweise das System oder die Führungskräfte auf die Idee zu bringen, dass wir auch Entschleunigung ein bisschen brauchen, weil ansonsten werden wir uns nur noch überhitzen. Und deswegen finde ich, selbst KI ist eine Antwort aus meiner Sicht, wie geht man mit so vielen neuen Daten um, weil wir alles immer steigern. Ja, das ist halt eine andere Herangehensweise an diese Logik, finde ich. Und die ist auch berechtigt.
Ja, super. Vielen Dank auch für diesen Einwurf. Wenn wir jetzt in eine Transformation gehen und wir planen das, das heißt, wir können es ja praktisch machen, wir haben eine IT oder vielleicht habt ihr auch ein Beispiel für eine Transformation, dann brauche ich ja jemanden, der diese anleitet, anführt etc. Was würdet ihr sagen, welche Aufgaben und Rollen bedarf es in einer transformativen Bewegung?
Ja, also zuerst ist eine Bewegung deswegen entscheidend, weil Transformation meistens stattfindet, indem die Mitarbeiter und sehr viele, die direkt am Geschehen arbeiten, merken, wenn wir so weitermachen, dann funktioniert das System nicht langfristig. Das heißt, man kriegt ein bisschen mit, dass die Logiken, die Arbeitsmodelle, die Verfahren, all diese Themen sich verändern müssen, damit das wirklich auch in Zukunft geht. Das heißt, meistens sind es kleine Proteste, die stattfinden. Und das ist meine Erfahrung war, dass in verschiedene Ecken der Organisation Leute aufstehen und sagen, da müssen wir was tun. Aber am Anfang sind die Führungskräfte weit entfernt und nehmen das nicht ernst. Und ernst wird das, wenn eine Bewegung entsteht. Das heißt, wenn diese Themen häufiger angesprochen werden und wenn diese Themen dann, ich sage mal, in der Luft liegen, dann werden sie sichtbar. Armin Nasseh hat ein schönes Buch gerade geschrieben und der nennt das Visibilisierungserfahrung. Das heißt, das, was vorher versteckt war, wird sichtbar. Und deswegen finde ich, es ist enorm wichtig, dass aus der Mitte der Organisation eine Bewegung entsteht, die darauf aufmerksam macht, was nicht funktioniert. In der Gesellschaft funktioniert es ähnlich. Ja, in der Gesellschaft waren es immer Bewegungen, die dafür gesorgt haben, dass man ja kulturell sich weiterentwickelt hat. Aber bleiben wir bei der Organisation. Und da werde ich auch ab und zu missverstanden. Ich meine nicht nur, dass die Bewegung alleine reicht, sondern wir brauchen eine Zangenbewegung. Das heißt, aus der Organisation muss eine Bewegung entstehen, aber die Führungskräfte, die für das System entscheidend mitverantwortlich sind, müssen es genauso sehen, dann muss es eine Zangenbewegung. Das heißt, aus den beiden Seiten muss man überzeugt sein. Nun aber hast du angesprochen gerade, welche Aufgaben diese Bewegung hat. A, darüber haben wir schon gesprochen, ist diese Sichtbarmachung der Themen, die wichtig sind, die gerade aktuell sind, kann auch ab und zu Sehnsüchte sein, aber meistens sind das die Probleme, die dann sichtbar werden. Dann finde ich, dass diese Bewegung eine Vorbildfunktion hat, auch verantwortlich an diesen Themen heranzugehen und nicht nur sagen, was alles im System schlecht ist, sondern auch eine gestalterische Funktion übernehmen. Das heißt, mit den Ideen kommen, die ersten Ideen vielleicht selbst sogar entwickeln, bevor die Führungskräfte da sind und vielleicht sie auch damit überraschen. Das heißt, es soll keine Selbsthilfebewegung werden, in dem alles erzählt wird, was alles in der Organisation schlecht ist, sondern genau das Gegenteil, eine positive gestalterische Funktion sollen sie haben. Und dann finde ich, wir haben es eine narrative Funktion genannt, die sollen aus den Beispielen, die sie machen, vielleicht aus den kleinen Minimal Viable Products, die entstehen, sie bekannt machen, damit die anderen Menschen mitbekommen, damit die anderen Leuten vielleicht das Neue auch erleben, weil dieses Erleben, das Neue erfahren, viel mehr Menschen einlädt, ein Teil dieser Bewegung zu sein, als wenn wir nur pur mit rationalen Argumenten kommen. Und natürlich sollen sie auch eine Art Vorbild, eine Leuchtturmfunktion haben, dass man sagt, wenn wir praktisch Verantwortung übernehmen Und wenn wir an diesen Themen reingehen und nicht nur noch 9-to-5-Job machen, dann haben wir viel mehr alle dran, weil es geht ja letztendlich um System aufrechtzuerhalten, damit das System zukunftsfähig bleibt. Und deswegen ist es entscheidend, dass man auch eine Art Vorbildfunktion, ein Leuchtturmfunktion hat. Das sind so ungefähr die Themen, die wir angesprochen haben, die in der Bewegung stattfindet. Aber sie können jetzt letztendlich nicht eine Entscheidungsfunktion haben, weil dafür sind die Führungskräfte da. Aber das muss Hand in Hand gehen. Und ansonsten wird es schwierig.
Ich habe letzte Woche gerade ein Seminar gehabt, wo es auch so ein bisschen um Persönlichkeiten ging oder Persönlichkeitsprofile. Und da gibt es, sage ich mal, unabhängig welches Persönlichkeitstestmodell man jetzt nimmt, es gibt ja immer so die Pioniere, das heißt die sich auf Neuerungen freuen, die neue Projekte anstoßen wollen, die gleich vorangehen. Und dann gibt es, ich nenne es mal die Bewahrer, die sagen, naja, der alte Prozess ist doch gut, der hat sich doch bewährt. Und ich sage ja immer, es braucht halt beides. Und ihr habt so eine schöne Grafik, wo ihr sagt, es gibt 5 Gruppen der Veränderungsbereitschaft. Also einmal gibt es die veränderungswilligen Possibilisten, was ich immer ein schönes Wort finde. Dann die Traditionalisten, die neutralen Beobachter, die taktischen Optimisten und die strategischen Pessimisten. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde das total spannend und diese Grafik oder diese Auflistung so kannte ich nicht. Könnt ihr so ein bisschen sagen, wo die Begriffe herkommen, wo das Modell her ist und welche Rollen wir quasi in einer Transformation in welchem Maße brauchen?
Okay, also meine Erfahrung war in der Organisation, dass es am Anfang der Transformation wenige Leute waren, die ich als Possibilisten nannten, die Veränderung auch wirklich wollten. Demgegenüber war auch eine andere Truppe, die Traditionalisten, die dann immer gesagt haben, warum soll man überhaupt was ändern? Das System funktioniert ja so. Und dann sind aber eine größere Menge erstmal neutrale Beobachter. Und die teilen wir nochmal in taktischen Optimisten und strategische Pessimisten. Die taktischen Optimisten sind die Gruppe, die merken, vielleicht muss sich was ändern, aber ich werde erst mich beteiligen, wenn das System mich belohnt, wenn ich merke, dass mein Chef das auch will, wenn ich merke, dass ich nicht bestraft werde in mein Portfolio und so weiter, dann werde ich auch ein Teil sein. Also erstmal abwarten und schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Und die strategischen Pessimisten sind die Truppe, die immer sagen, wir haben 10-mal versucht, man muss zwar was ändern, aber wenn man 10-mal versucht hat und nichts funktionierte, dann wird es auch nichts. Und ich finde, dass Organisationen, wenn sie dann in eine transformative Bewegung werden wollen, also in diese Richtung gehen wollen, dann ist es entscheidend, dass man eine gewisse Größe erreicht, wo diese Große sichtbar wird, weil das Verhalten in Organisation meistens nicht rational oder emotional oder irgendwie in Form von bestimmten Rituale geht, sondern sehr, sehr stark anhand der sozialen Übereinstimmung. Und wenn dann eine Größe erreicht wird, wo viele sehen, ja, das System belohnt, die machen es auch anders, dann werden aus diesen neutralen Beobachter und diesen taktischen Optimisten dann viel mehr sichtbar in der Richtung der Possibilisten. Das heißt, die Bewegung wird immer größer. Und wenn die Bewegung größer wird, dann lassen auch die neutralen Beobachter und Traditionalisten ein bisschen nach, während sie am Anfang extrem dagegen sind. Vielleicht erzählst du denn, Astrid, aus deiner Sicht, wie deine Erfahrung war.
Also bei uns in unserer Transformation haben sowohl die Possibilisten als auch die Traditionalisten eine enorm wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, diese Possibilisten, ne, das sind die, die sofort gesagt haben, ich bin dabei, ich finde die Strategie super, ich weiß gar nicht, welche Rolle ich daran spielen werde, aber ich gehe da erstmal rein, ohne Angst, mit viel Mut. Und die haben schon auch allen Lust gemacht, also diese neutralen Beobachter, die guckten die an und sagen, was machen die denn da? Aber die Traditionalisten, ne, das sind ja in so einem alten Familienunternehmen die Menschen, auf die gehört wird. Ne, das sind die Menschen, die auch so eine Basis geben für die Meinung der anderen. Und das war bei uns wichtig, dass wir die gewonnen haben. Die haben zwar unsere Transformation jetzt nicht in allen Zügen, in jeder Pore mitgemacht, aber sie haben gesagt, es ist gut, dass wir das tun. Und ich habe vielleicht meine Art zu arbeiten, das mache ich seit 30 Jahren und ich bemühe mich. Aber das, was da gemacht wird, ist auf jeden Fall eine super Bewegung, geht damit. Also ich brauchte diese beiden Gruppen, um in den Flow der Transformation zu kommen.
Ja, finde ich sehr stimmig. Als systemischer Berater sage ich immer, Widerstände sind wertvoll. In der Transformation haben wir unterschiedliche Widerstände. Der aktive Widerstand, den kann ich sehen, aber es gibt ja auch so einen passiv-resignativen Widerstand. Also wir haben ja auch gesamtgesellschaftlich eine Transformationserschöpfung oder Transformationsmüdigkeit. Die Frage geht dann an Astrid. Wie entdeckst du das im Sinne wirklich von Aufdecken, wenn es sowas gibt? Wie erlebst du das und wie gehst du mit Widerständen um in einer Transformation?
Also wenn sie offensichtlich sind, dann ist es recht einfach, ne? Weil ich glaube, dass Vision, Mission, Strategie, hilft immer. Also wenn man sagt, das ist das große Bild und das machen wir jetzt hier alle zusammen, jeder rudert damit, dann ist, wenn man das erklärt und viel kommuniziert, dann kriegt man die meisten auch wieder so ins Boot rein. Ne? Wenn jemand sagt, ja, aber wir wollen jetzt das und das Dienstleistungsangebot bieten, aber jetzt kracht's gerade an einer Schnittstelle. Ne? Dann kann derjenige sagen, es kracht's an der Schnittstelle, läuft ja alles nicht, alles Mist. Und das passiert auch immer wieder. Und dann, wenn man dann das große Bild aufmacht und sagt, okay, das und das ist unser Ziel, das ist die Strategie, das sind die Meilensteine, das läuft schon, daran müssen wir noch arbeiten, dann versteht jeder das große Ganze und dann gehen die Leute auch mit. Schwieriger ist es mit den unterschwelligen Widerständen. Am Anfang haben sich mir gegenüber auch Menschen in dem Transformationsprozess sehr positiv gezeigt, haben aber dann hintenrum tatsächlich dann auch, es war dann so ein Regionalleiter, der hat dann in seiner Region gesagt, ist alles schön gut, was ihr da macht in Hamburg, aber hat seinen Leuten gesagt, da gehen wir gar nicht mit, das brauchen wir nicht, wir arbeiten seit 20 Jahren erfolgreich. Und von dem habe ich mich tatsächlich dann getrennt. Und ansonsten muss ich halt, glaube ich, immer wieder, wenn ich das so merke, ich muss natürlich mit den Menschen reden, um so ein Gespür dafür zu kriegen, wo baut sich da gerade was auf? Und ich kann dir sagen, das baut sich andauernd was auf. Irgendwas Kleines manchmal was Größeres. Und dass die Leute irgendwie so hinterm Rücken jetzt in den Widerstand gehen, das ist bei uns nicht mehr. Das war so am Anfang so. Dann habe ich mich getrennt von einigen Leuten. Oder ich habe zum Beispiel auch so Teams dann auseinandergerissen. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, Mensch, ich zeigt die Vision und die Strategie, dann haben auch alle ganz laut applaudiert, also ganz, ganz laut. Und ich dachte, Mensch, ist ja viel einfacher, als ich dachte. Jetzt sind die ja alle dabei. War aber gar nicht so. Und auch Leute kamen nachher, die Offenen kamen auf mich zu und haben gesagt, also super Strategie, Frau Schulte, aber also da machen wir einfach nicht mit, weil ich bin vor 30 Jahren für was anderes eingestellt worden. Also das war nicht einfach. Und wenn ich zum Beispiel erkenne, dass da ein Regionalleiter mit einem Gebietsleiter, mit den Vertriebsberatern unten drunter in dieser Struktur seit 25 Jahren gemeinsam arbeiten, dann muss ich natürlich sehen, okay, da ist ein strukturelles Thema. Wie soll da Veränderung reinkommen? Und da habe ich zum Beispiel auch Teams einfach auseinandergenommen. Ich habe neue Führungsleute eingeführt, habe Leute neu verteilt und habe da so versucht, jedem die Chance auch irgendwie des eigenen Wachstums zu geben. Denn wenn der Chef, der seit 25 Jahren mein Chef ist, jeden Tag sagt, ist alles Mist, was da gemacht wird, dann ist es schwer für mich selber auch irgendwie zu wachsen und zu erkennen, also was ist denn eigentlich, wo geht's denn hin? Also was kann denn so eine schöne Idee der Zukunft sein? Das ist ja etwas, was auch emotionale Kraft hat. Ich sehe das Unternehmen, wie wir so miteinander arbeiten, wie wir erfolgreich sind, wie wir das und das unseren Kunden anbieten. Das hat ja eine irre Kraft und das steht ja alles in der Vision. Und ich glaube, da teilweise Trennungen sind bei Widerständen wichtig, gerade bei denen, die man nicht sieht. Und ansonsten persönliche Gespräche führen. Was ist genau der Grund? Ja, was sind die Ängste? Und es braucht Vertrauen, es braucht auch viele Gespräche. Ich bin da schon in den ersten Jahren viel durch die Landen gereist und habe wirklich One-to-One-Gespräche geführt, um zu verstehen, erstmal auch um viel zu lernen über die Branche, weil ich war branchenfremd und auch um jeden Einzelnen irgendwie so zu sehen. Und es hat sich bei den meisten gezeigt, die auch am Anfang Widerstände hatten, wenn die mal sagen können, was sie wirklich berührt, wenn die mal ihre Ängste beschreiben können, wenn die mal irgendwie mitgenommen werden und auch verstehen, welche Rolle sie jetzt in der transformierten Unternehmung irgendwie haben könnten, dann hat eigentlich jeder irgendwie Lust mitzumachen. Und die, die einfach keine Lust haben und die sagen, ich öffne mich hier nicht, ich will auch gar nicht one-to-one mit dem Vorstand haben und ich will auch gar nichts dazu sagen, ich will einfach nur, dass es so ist wie früher. Da muss man sich trennen, weil sonst blockiert das zu sehr die Transformation.
Ja, finde ich schön, wie du es beschreibst, weil es ehrlich, authentisch und glaubhaft ist. Und auch deine Herangehensweise finde ich da vorbildlich. Ich hatte letztens Maja Storch hier, eine Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin. Und da ging es darum, wie man Visionen erfolgreich umsetzt. Und da geht es auch darum, dass man quasi diese unbewussten Ängste, also es gibt auch unbewusste Widerstände, dass es die gelingt, erfolgreich aufzulösen. Und ich glaube, du kannst halt eine schöne Marketing-Visionsveranstaltung machen. Aber wenn du die Menschen nicht ernst nimmst in ihren Ängsten und dann Zugang zu kriegst, dann wird jede Transformation erfolglos bleiben. Und ich glaube, den Ansatz, den du da vorgeschlagen hast, nämlich wirklich vor Ort zu reden, die Ängste und Sorgen wahrzunehmen und in den Dialog zu gehen, ist total wichtig. Und gleichzeitig aber auch die Ehrlichkeit zu sagen, okay, wenn du halt der echte Showstopper bist an einer relevanten Position, dann müssen wir uns halt trennen. Und ich glaube, dass Transformation geht auch mit Schmerzen einher. Und ich glaube, das ist auch die Ehrlichkeit, die es an dieser Stelle auch immer braucht in der Kommunikation.
Ich glaube, die meisten Transformationen, die scheitern, und das tun ja, es gibt ja unterschiedliche Statistiken, irgendwas zwischen 50% und 70%, aber wie gesagt, unterschiedliche Statistiken, scheitern genau daran, dass sich jemand irgendwas Gutes überlegt und eine Vision und eine, also arbeitest ein paar Jahre bei Roland Berger, so wie ich das gemacht habe, dann kannst du das alles aufschreiben auf PowerPoint, ist echt geduldig. Ne? Da sind ja viele Leute echte Weltmeister, aber das dann umzusetzen in so ein Target Operating Model und umzusetzen in eine Kultur, wo die Leute irgendwie mitgehen, das braucht Nähe zu den Leuten. Und das ist natürlich auch echt ein schwieriges Thema. Du kennst das als Business Coach, ne? Also ich kann ja nicht, wir haben irgendwie über 400 Leute, ich kann ja nicht jeden Einzelnen immer sehen. Ich würde das wirklich gerne manchmal tun. Und ich habe natürlich dann jetzt gute Führungskräfte, aber auch die müssen ja auch erstmal dahin kommen. Unsere Führungskräfte werden alle gecoacht. Wir haben einen Inhouse-Coach, der alle Führungskräfte regelmäßig coacht, um einfach nicht nur den gemeinsamen Führungsstil zu definieren, sondern auch zu definieren, nach welchen Werten wollen wir hier haben. Wir haben einen sehr klaren Code of Conduct. Was heißt denn der ganz genau, wenn der mit Leben gefüllt ist? Wenn es mal ruckelig ist, und das ist es wirklich andauernd in so einem Direktvertrieb, das kann ich nicht anders sagen. Es gibt wirklich jeden Tag Highlights und Downsides jeden Tag. Ne, dann ist da eine Superschreiberin, ist dann krank, ein Mensch, der immer so Mittel geschrieben hat, hat plötzlich einen Riesenauftrag. Und das leben wir hier alle jeden Tag mit, weil wir jeden Tag die Zahlen anschauen, weil so ein Direktvertrieb lebt halt. Ne? Also muss ich natürlich auch, wenn ich dieses Leben in der ganzen Organisation bewahren will, dann muss ich Führungskräfte haben. Und das haben wir, Gott sei Dank, die ja auch ähnlich agieren, die ähnlich nah den Leuten sind, die verstehen, was ist denn eigentlich los, wenn jemand so in die Blockade geht. Ne? Denn ich würde sagen, von den Leuten, die ich auch hier direkt führe, es gab bei jedem immer mal Momente der Blockade. Ja, ich bin ja bisher mitgegangen, aber das geht jetzt nicht mehr. Und hier stretchen wir die Toleranz des Vertriebes zu sehr. Oder das war jetzt zu viel Arbeit, das machen wir nicht nochmal. Also ist es ein Marathon. Und es ist wirklich ein Höhen- und Tiefen-Ding, gerade wenn man so vollumfänglich ein Unternehmen transformiert, so wie wir das gemacht haben und auch noch immer dabei sind.
Mhm. Wenn wir jetzt so eine Transformation haben, welche Spielregeln dürfen dafür erstellt werden, damit dieses Miteinander ja auch erfolgreich funktioniert?
Es ist ja so, dass viele unter Transformation einen Riesenknall vorstellen, wo danach praktisch das System sich verändert und weiterentwickelt. Aber wir sehen Transformation vielmehr als viele einzelnen kleinere Bewegungen oder anders gesagt Projekten. Und meine Erfahrung der Organisation war, dass wenn ein neues Projekt entstanden ist, in Richtung das Neue und anders gehen sollte, meistens ein Projekt war, wo verschiedene Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ressorts zusammenkamen, ein neues Team gründeten, und am Anfang war die Euphorie immer groß, weil man wollte ja schöpferisch sein. Aber nach einigen Wochen hatten wir dann Riesenprobleme, weil wir nicht über die Spielregel, über diese gemeinsamen Gestalten uns geeinigt haben. Und deswegen wollten wir das unbedingt in dem Buch drin haben. Und ähnlich geht es ja, wenn ich das so sagen darf, unsere Regierung. Ja, es geht praktisch, man sieht, es sind drei verschiedene Parteien, die alle auch ihren tollen Schwerpunkten haben, aber sie schaffen nicht, vernünftig zu kommunizieren. Sie können schlecht priorisieren. Die Entscheidung, wie sie Entscheidungen finden, ist merkwürdig. Und genau diese Themen waren auch bei uns in den Projekten das Hauptproblem. Deswegen empfehlen wir, bevor man wirklich mit diesen Projekten beginnt, sich Gedanken zu machen über gewisse Spielregeln, damit man wirklich auch eine extreme Geschwindigkeit gewinnt. Ansonsten wird man erstmals eine Geschwindigkeit bekommen, dann werden diese Probleme das Ganze bremsen. Das ist unschön. Und das, was entscheidend ist, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Geht es auch um Dialog oder nur um puren Interessen durchboxen in Form von Diskussionen, die wir immer in der Organisation kennen, ganz besonders in Konzerne, dass man eigentlich nur Interessen durchboxen will und nichts anderes. Aber Transformation braucht einen Dialog. Dann wie treffen wir gemeinsam getragene Entscheidungen und committen wir dazu? Dann wie priorisieren wir die Themen und wie lösen wir die Konflikte oder anders regulieren wir die Konflikte, dass es uns auch dienlich ist und nicht alles unter den Teppich gekehrt wird? Herr Eidenschink war ja schon, glaube ich, bei dir. Der macht ja das Thema großartig. Wir brauchen die Konflikte. Und das sind halt die Themen, die wir empfehlen am Anfang, sich darauf zu einigen, damit das etwas schneller die Themen vorankommen und nicht am Anfang wegen Kleinigkeiten, dass die Projekte scheitern. Das wäre dann zu schade.
Finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ja, ich habe schon die Ehre und Freude gehabt, Klaus Eidenschink schon dreimal bei mir im Podcast haben zu dürfen. Und demnächst auch ein viertes Mal. Und das Thema Konflikte finde ich aber ganz spannend, weil dieser offensive Umgang mit dem Thema ist total wichtig. Weil oft werde ich als Coach dazu gerufen, wenn es eigentlich fast schon zu spät ist, wenn wir so nach Glasel in der Konflikteskalationsspirale schon relativ weit hinten raus sind, dass es eine Mediation braucht. Aber dieser proaktive Umgang, was machen wir mit Sachkonflikten, mit Zielkonflikten, mit Personenkonflikten, das zum Beginn einer Transformation klar zu kommunizieren, finde ich einen total praktischen und wertvollen Hinweis.
Wenn wir und jetzt, dann walk ja. the talk, ne? Das ist immer wichtig. Und dann, wenn man sich ja für Regeln geeinigt hat, das ist wirklich gefährlich, wenn man sagt, naja, normalerweise vertrete ich ja die Werte, aber da jetzt nicht. Weil Integrität zum Beispiel oder eine gewisse Haltung, die durch Verhaltensweisen gezeigt wird, die ist man halt 100% oder nie. Ne? Und ich glaube häufig, wenn auch die Führenden zum Beispiel auch nicht wirklich tief reingehen, auch als Persönlichkeit, das ist ja dein Daily Business, in das Thema Transformation, dann kann man, wenn es gut läuft, alles schön moderieren, man kriegt das alles hin, man versteht, das sind die Regeln, aber wenn es dann halt mal schlecht läuft oder wenn es einen Konflikt gibt, wird durch die Kantine geschrien. Und das ist etwas, was ganz häufig passiert. Und jeder ist Mensch, ja, aber trotzdem immer walk the talk. Weil wenn wir auch gerade in der Führung nicht das leben, was wir verkörpern und was wir nach außen tragen, dann fehlt den Menschen, glaube ich, in dieser Transformation die Sicherheit und die Verlässlichkeit. Und das ist enorm wichtig.
Ja, also ich erinnere mich da so, ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Werte-Workshops, die ich auch sehr gerne selber durchgeführt habe. Aber wenn das nicht die Tiefgründigkeit hat, das heißt, jetzt machen wir mal ein Voting, jetzt dürft ihr alle über Mentimeter abstimmen. Was sind eure wichtigsten Werte? Oh ja, Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität, alles toll. Jetzt drucken wir das aus, machen überall Plakate hin und es wurde aber gar nicht besprochen und oft erlebt, oder nicht oft erlebt, sondern auch erlebt, der Chef ist der am unehrlichsten ist, am wenigsten offen und überhaupt nicht authentisch, dann funktioniert das ganze System, dann war alles umsonst, weil es von oben quasi stinkt und es nicht funktioniert. Und das dann, was dann nämlich passiert, ist, dass in dem Unternehmen ein Zynismus und ein Sarkasmus und eine Resignation aufkommt, die dann wirklich toxisch wird. Und das ist das Kritische. Und deswegen ist diese ehrliche Auseinandersetzung, wenn wir uns alle in die Augen geschaut haben, einen Workshop gemacht haben, die Regeln dialogisch aufgearbeitet haben und dann aushängen und es eine kritische Auseinandersetzung geht. Ich glaube, dass wir dann alle mal Fehler machen in dem Prozess oder dass nicht alles 100% immer funktioniert, klar. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, einen sehr, sehr wertvollen Impuls.
Und es muss sanktioniert werden. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir reden miteinander, nicht übereinander, dann muss, wenn jemand dann schlecht über jemand anderes redet, dann muss in der Kultur, dann muss jemand aufstehen und sagen, Moment, hey, das wollen wir doch nicht. Und gerade auch, wenn Leute die Macht im Unternehmen haben, wenn die zum Beispiel MeToo-Witze machen, dann machen es die anderen auch. Das ist wirklich ein Phänomen, das habe ich in meiner ganzen Karriere gesehen, dass wenn jemand, der Macht hat, sich schlecht verhält, tun die anderen das genauso. Das ist wirklich irre. Und ich glaube, sanktionieren heißt, so wollen wir nicht miteinander umgehen. Ne? Auch vielleicht mal eine Abmahnung, das habe ich auch gemacht, ne? Wegen kultureller Verstöße Abmahnungen verteilt. Das sieht jeder, oh Gott, die meint das echt ernst. Also auch die Sanktionierung ist wichtig.
Stark. Wir sind richtig, wie geplant aber, ehrlicherweise, schon bei einer Stunde Gespräch. Was mir jetzt sehr, sehr gut gefallen hat schon, dass wir jetzt tatsächlich, ich habe euch links und rechts, ich habe einmal die absolute Praktikerin mit der ganzen Erfahrung und einen hervorragenden Theoretiker auf der anderen Seite, auch wenn ihr natürlich beide Kompetenzen habt. Wenn wir jetzt mal schauen, was sind die Bausteine des Wandels, was bedarf es? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen zusammenfassen, nochmal ein bisschen den Charakter des Buches. Was sind eure Erfahrungen aus euren Perspektiven? Was sind die erfolgreichen Bausteine des Wandels?
Ja, ich fange damit an. Und zwar, als der Wunsch kam, dass ein praktisches Buch geschrieben wird, dann hatten wir beide schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir finden, dass gerade bei so einem Thema man kein Blueprint, kein To-Do-Liste, kein Checklist machen kann. Es gibt kein Rezeptbuch dazu. Gleichzeitig ist es schon wichtig, dass man auf gewisse Punkte eingeht, ein Muster erkennt und das auch noch erwähnt. Und wir haben uns ein bisschen daran orientiert an Minimalprinzip von Justus von Liebig, der mal gesagt hat, wenn eine Pflanze wachsen soll, dann braucht er 7 Nährstoffe und die 7 braucht er aber schon. Und wenn du nur 5 hast und davon jede Menge drauf tust und die anderen 2 fehlen, dann kann er nicht wachsen. Und so haben wir gesagt, was sind denn die Minimalfaktoren, die oder Prinzipien oder die Bausteine haben wir es genannt, die für eine Transformation entscheidend ist, damit man vorankommt. Und von uns war natürlich Punkt 1, wer macht's, wer übernimmt die Verantwortung? Denn irgendwelche Personen müssen damit beginnen. Das ist sowohl die Bewegung als auch die prominente Unterstützer aus dem System, das heißt die Führungskräfte, die Entscheidungsträger. Dann, wohin? Was soll anders werden? Also die Zukunftsthemen sind entscheidend, dass man darauf eingeht, weil man macht ja die Transformation, damit anders wird. Und deswegen sind auch die anderen Zukunftsbilder genau entscheidend. Punkt 3 ist bei uns das Thema, was wir als Kultur nennen, denn jede Transformation braucht auch eine Verhaltensänderung, eine sozusagen kulturelle Entwicklung und darauf muss man auch eingehen. Und Punkt 4 war bei uns, haben wir es den Weg genannt, es ging gerade um diesen Spielregeln, also man muss auch, wenn man gemeinsam nach vorne will, auch ein Spielregeln festlegen, damit das funktioniert. Und Punkt 5, Werte, also Wert in dem Sinne, dass wir die Transformation nicht aus Spaß machen, sondern wir wollen ja das System wertvoller machen. Und was ist dieses wertvoller und wie kriegen wir dieses wertvoller hin? Und diese 5 Bausteine war für uns entscheidend, dass man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss, die nicht auch separat sind voneinander. Alle haben miteinander ein bisschen was zu tun. Man kann sie auch nicht wirklich in 5 getrennten Themenblock nehmen, sondern immer in Kombination. Und wenn man diese 5 Punkte hat, dann kann man schon mit Transformation richtig viel anfangen. Vorher wird es schwierig. Also wenn ich nicht weiß, welches Zukunftsbild und dann renne ich schon los, dann hilft dir auch nicht. Weil wenn du Bewegung schaffst, die jeder in eine andere Richtung läuft, dann hilft dir uns ja überhaupt nicht.
Und du siehst ja, Dani, bestimmt in deinem Business-Alltag, wie häufig es passiert, dass Führungskräfte sagen, na klar brauchen wir Transformation, redet jeder drüber und unsere Konkurrenten werden stärker oder was auch immer die Dynamik ist. Ne? Häufig fangen Unternehmen an, dann zu transformieren, wenn sie Probleme haben. Das ist doof, es muss ja vorher passieren, aber häufig ist es so. Und dann sagen Unternehmer oder die Führenden, ich weiß, ich muss transformieren, aber ich weiß gar nicht so recht, wie ich irgendwie anfangen soll. Und ich glaube, das Buch ist dafür ganz gut, einfach auch mal irgendwie anzufangen und ein Bewusstsein zu schaffen. Wir haben auch ganz bewusst auch einfache praktische Beispiele. Ich habe so aus meiner, also Resa hat das gemacht und ich auch, aus meiner ganzen doch sehr bunten Karriere auch gute Beispiele rausgenommen, alles natürlich anonymisiert, aber auch wirklich schlechte Beispiele, dass man fühlt, oh, jetzt, wenn ich so lese in dem Kontext, das ist echt ein schlechtes Verhalten gewesen, dass man so merkt, wo es gibt tausend Punkte, wo man ansetzen kann, um dann irgendwie diese Bewegung auch gerade als CEO in Kontext zu setzen. Resa und ich halten ja hin und wieder mal, Resa viel mehr als ich, aber mal Vorträge auch vor CEOs und jedes Mal kommen wir dahin, dass dann CEOs sagen, ja, ich würde ja gerne, aber geht ja nicht, weil 1, 2, 3, 4. Und das ist natürlich nicht richtig, weil ja auch CEOs nicht Opfer von Systemen sein dürfen, sondern letztlich ja auch Motor für Veränderung sein müssen. Aber dieses How-to und nicht jetzt hier diese 5 Punkte abarbeiten, dann läuft das schon, ne? Sondern eher sensibilisieren dafür und viele kleine Anknüpfungspunkte zu finden, die man auch im täglichen Leben umsetzen kann. Mhm.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Also den Zuhörern sei das Buch dann wärmstens empfohlen, erschienen im Campus Verlag. Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an euch. Was braucht Führung eurer Meinung nach heute wirklich?
Nähe und Klarheit.
Ich würde ergänzen, eine Art Resonanzfähigkeit, ein Gefühl fürs Raum, für Zeit, für Zeitgeist, für Entwicklung im Markt, dass man viel mehr Signale spürt, als nur ein Tagesgeschäft, nur einfach nach Gewohnheiten abarbeitet. Und dann Polaritätsprinzip, das finde ich unheimlich wichtig. Je nach Dosierung, je nach Situation, je nach wirklich Themenbereich, vielleicht so handeln und das nächste Mal anders.
Stark. Über welche berufliche Leistungen seid ihr besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also ich bin stolz, dass ich meinem Herz irgendwann gefolgt bin und Unternehmer geworden bin. Denn ich war vorher in dieser Corporate-Karriere recht erfolgreich, aber so richtig erfüllt und glücklich war ich tatsächlich nicht. Also ich bin als Unternehmerin viel glücklicher und erfüllter. Und ich bin stolz, dass ich mit meinen Partnerin Bellybutton so aufgebaut habe zu einer echt tollen Lifestyle-Marke. Und ich bin auch stolz, dass Berenson auf einem sehr guten Transformationsweg ist. Das ist noch nicht, das zeigt sich in den Zahlen so ein bisschen langsam. Also wir waren unprofitabel, sind jetzt operativ zumindest profitabel. Also das ist noch nicht irgendwie das Ende. Aber wir haben zumindest Stabilität erreicht und haben eine sehr gute Strategie. Und ja, da bin ich auch stolz auf die Leute, die da so mitgegangen sind. Ne? Weil Transformationsbereitschaft ist dann häufig nicht in der DNA von Familienunternehmen. Und das haben wir alle gemeinsam erreicht. Und darauf bin ich stolz.
Also bei mir war es ähnlich, weil ich als Student im Grundstudium schon fertig war, Unternehmer geworden bin und mit einem Freund Gastronomie eröffnet habe und das 11 Jahre erfolgreich vorangetrieben habe, wobei ich irgendwann 50 Personal hatte, die fast alle doppelt so alt wie ich waren. Es war schon eine große Herausforderung und alle haben gesagt am Anfang, ihr habt nur 6 Monate Zeit, weil der Laden nie gelaufen ist und der Laden läuft immer noch. Und ich bin darauf auch stolz, dass selbst nach 11 Jahren, wo ich denn weg bin, die weiteren Jahre auch nochmal erfolgreich läuft. Dann ist es schon sehr gute Arbeit und Fundament sozusagen erarbeitet worden, dass es immer noch gut läuft. Also das machte mich am meisten stolz, definitiv. Mhm.
Welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Also ich bin ja ein paar Jahre älter als Resa. Ich hätte manchmal mehr Gelassenheit. Und da kokettiere ich irgendwie null, weil ich für mich, weil ich dann auch sehr dann doch mit Haut und Haar irgendwie bei allem dabei bin, muss ich mich durch meine spirituelle Gesundheit, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit, physische Gesundheit immer wieder auch gerade stellen, damit ich den Zugang zu mir habe und dann bin ich gelassen. Also das, was du coachst, das ist ein Prozess, habe ich auch durchlaufen, weil das mir nicht naturgemäß gegeben ist. Ich bin auch anders erzogen worden. Und ich merke, wenn ich gelassen bin, bin ich am meisten ich selbst. Und oder vielleicht ist es so, ich bin am meisten ich selbst und dadurch bin ich gelassen und dadurch bin ich auch die bessere Führungsperson und die bessere Managerin, weil ich dann sehr klar und ruhig alles sehe. Und das gelingt mir meistens, würde ich sagen, aber es gelingt mir auch nicht immer. Und dann merke ich, dass ich mit mir selber struggle und daran arbeite ich.
Lebenslanges Projekt. Das habe ich nicht auf dich bezogen, sondern meine Erfahrung allgemein.
Auch bei mir auch.
Resa. Bei mir wäre Mehrsprachigkeit ohne jede Anstrengung, ja. Weil ich bin mit 13 erst nach Deutschland gekommen. Ich bin hier praktisch nicht geboren. Und gleichzeitig habe ich auch meine Muttersprache ein bisschen vergessen. Da kann ich auch keinen Vortrag halten. Das ist echt anstrengend. Und ich bewundere wirklich Leute, die von wirklich innerhalb von Sekunden von einer Sprache in die nächste Sprache springen können. Und das war in der Schweiz sehr auffällig. Und das bewundere ich sehr. Das hätte ich ganz gerne.
Mhm. Welche drei Bücher haben euch am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Also, soll ich anfangen? Also einmal, ja, für mich war so in meiner inneren Karriere, in Anführungsstrichen, die ich begonnen habe, so am letzten Drittel meiner Corporate-Karriere, da war dieses Buch von Eckhart Tolle jetzt zentral. Ich weiß, damit stehe ich wahrscheinlich nicht alleine in deinem Podcast, aber für mich war das ein totaler Game-Changer. Zu verstehen, was die Magie des Jetzt ist. Denn ich habe früher sehr gedacht, ja, wenn das vielleicht passiert, dann passiert das. Und ich habe immer sehr so in Zielen gedacht, die auch sich irgendwie materialisieren mussten. Und letztlich ist das, was am stärksten ist und auch überhaupt nicht verhandelbar ist, der jetzige Moment. Und das hat mich sehr beeinflusst. Und dann lese ich, also ich habe sehr, sehr viel gelesen, darum mag ich jetzt nicht da Jahre zurückgehen. Aber ich habe jetzt zwei Bücher gelesen von Yalom, den kennst du bestimmt. Das ist ja so ein US-Psychiater, Irvin Yalom. Und der hat ganz viele tolle Bücher geschrieben. Und eins ist zum Beispiel Unzertrennlich. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und nochmal mein Gefühl für Liebe und lebenslange Liebe, da geht es nämlich um ihn und seine Frau, nochmal neu zu bekommen. Und das zweite ist In die Sonne schauen, heißt das. Das habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen gelesen und das beschäftigt sich auch mit dem Tod. Das ist einfach, glaube ich, wichtig, dass wir uns ja mit dem ganzen Leben auseinandersetzen und nicht Themen negieren, sondern einfach auch das Leben als Ganzes sehen. Eckhart Tolle sagt, zwischen Geburtstag und Todestag ist irgendwie ein Bindestrich auf dem Friedhof. Und ich glaube, das ist auch dann nur ein Bindestrich. Und ich glaube, wir wollen alle was erreichen in unserem Leben, aber da den Tod zu negieren, der ja das Gegenteil ist von der Geburt und nicht das Gegenteil von Leben, ist nicht klug. Und der ist ein so wahnsinnig kluger Mann, das hat mich mega beeindruckt.
Also ich habe gerade in meiner Audible-Medienbibliothek Wie man wird, was man ist von Yalom, das hat mir letztens auch eine Psychotherapeutin im Seminar von Friedemann Schulz von Thun empfohlen. Das ist also auf meiner Liste drauf.
Das habe ich noch nicht gelesen, aber das kommt direkt auf meine drauf.
Und Nietzsche weinte ist auch von ihm.
Genau, das ist auch von ihm. Ja. Denn das ist letztlich ja der Schlüssel zu allem. Das Nietzsche hat, glaube ich, gesagt, ich bin jetzt lange nicht so gut im Zitieren wie Resa. Werde, wer du bist. Und ich glaube, wir können gar nicht besser sein, als wir selbst zu sein, uns nicht die ganze Zeit verzerren zu lassen von irgendwelchen Idealbildern. Ich habe das in meiner ersten Karriere relativ lang gemacht. Also ich war beeindruckt. Ich habe Menschen gesehen, die sehr laut geschrien haben. Und ich will jetzt nicht inflationär mit dem Begriff narzisstisch umgehen, aber ich würde mal sagen, mit einigen pathologischen Narzissten garantiert. Und das hat mich alles sehr beeindruckt. Und ich dachte, das muss wohl so sein, wenn man Karriere machen will, aber habe dann auch natürlich schnell, ich habe das nie so gemacht, aber ich war irgendwann dann auch nicht mehr beeindruckt, weil ich auch gesehen habe, dass die schlauesten Menschen nicht die lautesten sind und die, die auch am besten führen, sind auch nicht die lautesten und schon gar nicht die Narzissten, sondern das sind die, die reflektiert sind, die sich kennen, die ihr Leben gut verstehen und die Zugang zu sich selbst haben. Das sind die Menschen, die zumindest mittel- und langfristig am besten führen und das sind meine Ideale und darum lese ich auch solche Bücher.
Sehr schön. Resa.
Also absolutes Lieblingsbuch ist von Heinz von Förster, Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Denn das hat dafür gesorgt, dass ich mehr Perspektivigkeit kennengelernt habe, dass ich nicht immer Recht haben kann, dass die Wahrheit an sich immer sehr schwer ist zu bestimmen. Man kann nur wahrheitsnah kommen. Und großartiges Buch. Also kann ich nur empfehlen. Und dann mag ich natürlich die Bücher von Erich Fromm, Haben oder Sein und Die Kunst des Liebens. Das finde ich wirklich, beides haben mich extrem beeinflusst auch. Und das dritte Buch, bitte jetzt nicht lachen, Die Magie der Transformation, weil, um also das zu schreiben...
Habe ich ganz vergessen zu nennen, oh nein.
Weil, um das zu schreiben, musste ich so viel lesen, recherchieren und ich habe so viel von Soziologen gelernt und ich habe gemerkt, wie wahnsinnig tolle Soziologen Deutschland hat. Von jedem habe ich ein bisschen anders, andere Gesichtspunkte zum Thema Gesellschaft gelernt. Also es hat das Buch, um zu schreiben, diese ganzen Recherchen und Lesen hat mich extrem weitergebracht. Nicht das Buch
sehr
selbst,
sehr zu empfehlen, aber das Buch. Also es ist wirklich also ganz, ganz toll, weil es halt, weißt du was, ja auch dein Thema ist, Dani, aber einen holistischen Ansatz von Transformation und Veränderungsprozessen gibt und nicht nur den reinen Business. Also es ist wirklich ein fantastisches Buch.
Also ich fühle gerade sehr mit Resa mit, weil ich bin gerade an der Konzeption des Herausgeberbands nur New Work und Resilienz, wo über 20 Autorinnen mitschreiben. Allein für meinen Beitrag musste ich mir so viele Bücher kaufen und lese mich gerade so viel in Sachen rein, obwohl ich nur 10 Seiten füllen will, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass diese Genesis für so ein Buch dann so viel andere Riesen beinhaltet, auf dessen Schultern wir reiten quasi, dass das genau das ist, was dann als Konzentrat nachher rauskommt, so schön ist. Von daher finde ich diese Eigenwerbung völlig legitim und berechtigt. Welche Glaubenssätze haben euch in eurem Leben behindert und welche haben euch zum Erfolg geführt?
Also ich bin ja so in Westfalen erzogen worden und so Glaubenssätze waren nur die Harten kommen in den Garten, von nichts kommt nichts und so. Also ich glaube, das ist ganz vielen Menschen so ergangen, meiner Generation. Und das hat mich behindert, größtenteils, weil ich immer dachte, man muss kämpfen für alles. Also man muss kämpfen, sonst hat man keine Karriere. Und ich habe ja durch mein Unternehmertum gelernt, also Bellybutton war das beste Beispiel, das kann Sachen können im Flow passieren, ohne dass man jeden Tag kämpft. Und ich glaube, dass mich das sehr lange eher behindert hat und ich nicht so daran geglaubt habe wie jetzt, dass sowieso alles schon in uns ist und auch schon vorhanden ist und wir es nur entdecken müssen und das dann leben. Und das ist dann die beste Version, nicht wenn wir die ganze Zeit kämpfen, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, dieses, was ich gelernt habe, zum Beispiel bei Payback, da war ich ja erste Geschäftsführerin Marketing Vertrieb und da habe ich irgendwie wirklich einen neuen Glaubenssatz gelernt, der irgendwie ein bisschen gegenläufig war zu meiner westfälischen Erziehung. Und der hat mich dann danach total beflügelt, dass die Welt viel größer ist und die Ziele viel größer sein können, als man das so hinlänglich denkt. Und Payback ist ja entstanden. Das stand auf ein paar Seiten, stand die Grundidee. Und das hat dann klar auch Geld gepusht, aber auch diese große Idee und ganz groß zu denken. Das ist ja dann auch sehr, sehr groß geworden. Aber das habe ich bei Bellybutton und auch bei Berenson. Kann ich immer ganz groß denken, weil ich glaube, dass das auch der Schlüssel ist für unternehmerischen Erfolg.
Also privat würde ich sagen, war Liebe muss man sich verdienen oder Liebe über die Leistung, ja. Das fand ich grauenhaft und dass man praktisch erstmal was leisten muss, damit man überhaupt geliebt wird. Diesen Grundsatz fand ich ganz schlimm. Beruflich würde ich sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, so ungefähr, dass man praktisch nur, wenn man ein Spezialist ist, auch nur was zu sagen hat, sondern gerade wenn man transformativ denkt, braucht man auch komplett andere Denkweise, andere Perspektiven. Und das ist das, was ich denn nicht mochte, dass man sagt, erst wenn du das jemals erfahren hast, wenn du das getan hast, dann darfst du auch was sagen. Und das hat mich unheimlich immer gestört.
Und gab es auch einen erfolgreichen, der dich zum Erfolg geführt hat, einen Glaubenssatz?
Ja, und zwar, also privat war so, finde heraus, wer du bist, was du wirklich an Bedürfnisse hast, was wirklich dich glücklich macht, orientier dich nicht an den Dritten. Das hat mich am meisten privat positiv beeinflusst, denn seitdem ich weiß, wer ich bin, bin ich selbstgelassener, selbstloser und auch damit auch glücklicher. Und beim beruflich würde ich sagen, war das eher teilen als verstecken. Also teilen heißt nicht abgeben, sondern vermehren, würde ich das nennen. Also wenn du kooperativ denkst, wenn du das weißt, auch mit den anderen Leuten teilst und so weiter, dann kommen wir alle voran und dann kriegst du es auch zurück.
Sehr schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
Einiges von dem habe ich eben schon, gesagt. Erstmal, die smartesten Menschen im Raum sind in der Regel die freundlichsten und nicht die ausgrenzenden Rumschreier. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe irgendwie Anfang der 90er begonnen zu arbeiten. Also das war auch zum Teil noch wirklich ein anderer Stil. Und wir es also dieser Dominanz- und Unterordnungsstil, ne? Klar, den gibt es jetzt auch immer noch in vielen Organisationen, aber das war wirklich mega ausgeprägt. Und der mittelfristig dann der erfolgreiche ist, ist nicht der kurzfristige Schreihals. Und dann auch so ein Stück weit ist das zweite, das, klar, das sagt man immer so leicht, jeder kocht nur mit Wasser. Aber das ist halt schon so, ne? Jeder ist ein Mensch und jeder kann irgendwie auch was lernen und dieses zu denken, nur weil jemand dann besonders laut war früher oder weil er besonders wohlhabend war oder weil er besonders tolle Maßanzüge anhat. Das war ja auch so eine Zeit und dann holten alle ihre Anzüge in London und ihre Schuhe handgenäht und das war alles schon so, dass man das so mit Insignien der Macht irgendwie ausgestattet hat. Was mich so vom Land kommt, dann einigermaßen beeindruckt hat, muss ich sagen. Aber da habe ich irgendwann gesehen, das ist alles nur Label. Und das, was letztlich, und das wissen wir ja, wir drei hier, wie wir hier sitzen, wir wissen ja alle, dass das, was wir sind, irgendwie wir sind, wenn die Labels alle ab sind. Irgendwann im Alter wird das ja sowieso so sein, ne? Dass irgendwann die Labels alle ab sind. Und dann ist ja die Frage, wer sind wir denn dann? Und wenn ich dann noch sage, aber ich war doch mal Vorstandsvorsitzender bei Berenson, dann Halleluja. Ich war doch mal, das sagen ja viele, ne? Schon so, die in Rente sind, die sagen, guten Tag, ich war mal im Vorstand.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Genau. Ja. Also ich glaube mal Selbstbewusstheit und das ist wichtig und nicht zu sehr beeindruckt sein durch irgendwie dieses ganze Bullshitting.
Also bei mir war es, dass ich einfach die Dinge gemacht habe, ohne Gesamterlaubnis von allen geholt zu haben. Ich habe Culture Club gegründet bei BMW, ohne überhaupt eine Erlaubnis zu holen. Ich habe eins der besten Filme bei BMW gemacht und nur noch meinen direkten Chef gefragt, ohne andere zu fragen. Also ich habe den Restaurant gemacht mit als Student, einfach weil ich es machen wollte. Und ich finde, ich gehöre jetzt nicht zu dieser Person, wo man sagt, ja, viele reden da darüber und machen nicht. Ich glaube, dass man zwischen Theorie und Praktik überhaupt nicht trennen soll, sondern das ist beide Seiten einer Medaille. Man braucht beides. Aber irgendwann muss man es auch machen und dann braucht man auch nicht 1000 Erlaubnisse, sondern wirklich erstmal loslegen. Und das hat echt immer geholfen. Und der nächste Punkt, was unheimlich entscheidend war, dass ich gemerkt habe, dass narrative Visualisierung enorme Kraft haben. Und deswegen schreibe ich viele Geschichten, ich mache wunderschöne Visualisierungen und ich merke, dass sich viel mehr mit diesen emotionalen Kraft der Geschichten und Bildern Menschen gewinnen kann, als wenn ich anfangen würde, über Philosophie und Soziologie zu reden, was ich sowieso gerne tue. Und deswegen finde ich, unheimlich geholfen hat diese Kraft, die ich habe, wie ich am besten visualisieren kann, die Dinge, die ich mache.
Ja, finde ich mega wertvoll. Ich schreibe gerade einen Beitrag für einen Beitrag im Karl-Auer Verlag über systemisches Zeichnen, wo es genau darum geht, weil ich ja ganz viel visualisiere und illustriere, dass genau diese Kraft der Bilder und der Metaphern einfach extrem wirkmächtig sind und gerade auch wieder das Unterbewusste. Unser Unterbewusstsein denkt ja nicht in Worten, sondern in Bildern. Und genau das ist das sehr stark. Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
Da bin ich mal gespannt.
Du, ich hatte natürlich erstmal die ganz großen Menschen irgendwie unserer Zeit alle im Kopf, als du quasi uns gesagt hast, wir sollen mal uns das mal überlegen. Also ich habe irgendwie so ganz spontan hab ich gedacht, ich würde gerne Elke Heidenreich in mein Wohnzimmer einladen. Weil die hat gerade dieses wunderbare Buch geschrieben über das Altern. Und du kannst es ja drehen und wenden, wie du willst. Wenn du jetzt irgendwie Ende 50 bist, dann kannst du ja auch nicht wegrennen. Ganz im Gegenteil, sondern kannst du irgendwie das genießen. Und die ist, finde ich, eine ganz fantastische Person. Und die würde ich auch nicht ins Restaurant gehen, sondern in mein Wohnzimmer nehmen. So, jetzt du, Resa.
Bei mir war es sofort klar. Weil das wünsche ich mir schon immer, aber leider geht's nicht. Ich würde gerne Rumi einladen oder sehen und mit ihm reden, weil er berührt mich immer mit seinen Zitaten und Wörtern.
Und ist ich Rumi finde, gleich Osho? Entschuldige, ist Rumi gleich Osho? Nee, das sind zwei unterschiedliche. Okay.
Nein. Entschuldige. Rumi ist ein persischer Dichter und Poet. Der hat so um die Mittelalter gelebt, so ungefähr. Und seine Zitate über Liebe, über Schönheit berühren mich extrem. Und ich würde gerne wissen, ob er dieselben Zitate erfunden hätte, wenn er Kapitalismus erfahren hätte. Das wäre spannend.
Ich finde, also mein Traum ist dann doch ungleich leichter zu realisieren als Resas Traum. Vielleicht gehört ja Elke Heidenreich zu deinen Hörerinnen und dann sagt sie, Astrid, ich komme in dein Wohnzimmer, sehr gerne, vielleicht.
Also ich glaube, letzte Woche, ich meine, ihr wart ja auf der Buchmesse, ich glaube, da ist die Chance sehr, sehr hoch. Also ich war mit Julia Jankowski auf der Buchmesse unter anderem und sie wollte Richard David Precht treffen und das ist ihr auch gleich gelungen. Ich habe ihr den gezeigt. Also von daher, nächstes Jahr besteht da, glaube ich, eine sehr realistische Chance.
Damit ist sie noch nicht in meinem Wohnzimmer, aber ich arbeite.
Das ist erster Schritt.
Okay.
Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ja raten? Oder ihm?
Hör auf zu kämpfen, es ist alles in dir und lass es nur kommen. Das ist die Gelassenheit, an der ich jetzt immer noch arbeite.
Fertig, Astrid?
Ja.
Ja, okay. Du hast aber wenig zu sagen.
Weil oh, ich habe da ganz viel zu sagen, aber ich dachte, wir sind jetzt schon so lange hier im Podcast. Ich dachte, ich mach's kurz.
Ich würde sagen, folge deiner Leidenschaft und pflege echte gelingende Beziehung, würde ich sagen. Und halt dich fern von negativer Energie. Und dann würde ich als allerletzte sagen, suche die wahre Liebe.
Große Worte. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte dazu beigetragen haben, dass die Menschen, die ich liebe, ein glückliches Leben gelebt haben oder noch leben.
Geht mir ähnlich. Also es wäre schön, wenn man über mich sagen würde, dass er dazu beigetragen hat mit seinem Denken und Impuls, dass wir auch im Leben durch diesen Impuls was Positives erfahren haben und uns weiterentwickelt haben. Und dass er einfach ein bescheidener Mensch war und kein Großmaul.
Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Oh, ich habe ein herrliches Zitat von Perikles. Also 500 vor Christi ungefähr. Das heißt, ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich finde es so aktuell. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Danach lebe ich auch total. Manchmal habe ich nicht den Mut, den ich brauche, aber Freiheit ist mein großer Treiber, um genau das zu tun, was ich mir wünsche. Und versuche immer wieder dann Mut dafür aufzubringen, auch mir diese Freiheit zu erschaffen.
Und mein Lebensmotto kommt auch von Heinz von Förster, auch aus dem Buch Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, und orientiert sich an Kant. Und er sagte, handle stets so, dass die Zahl deiner Optionen sich erhöhen, damit du immer eine Wahl hast und nicht einen Zwang erlebst. Und ich würde sogar ergänzen und sagen, ohne dich in eine Flut von Möglichkeiten zu verlieren. Weil letztendlich habe ich manchmal das Gefühl, dass ich zu viele Optionen hatte und manchmal zu viel mich verändert habe. Und die andere Seite, die man auch braucht, Stabilität und Identität, ja, manchmal verloren habe.
Dankeschön. Liebe Astrid, liebe Resa, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch über erfolgreiche Unternehmenstransformationen, über Bausteine des Wandels. Vielen Dank für dieses ehrliche, offene, praktische und inspirierende Gespräch zum Thema Transformation. Und vielen, vielen Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Danke dir, Danny.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.